Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Hallo Andreas, herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen.
Hallo Tim, grüß dich. Vielen Dank, ebenso gebe ich gerne zurück. Happy Birthday.
Danke, danke. Happy Birthday, genau, ja.
Ja, schön, dich jetzt so nach Silvester, Weihnachten wieder zu hören. Wir waren ja beide fleißig im Urlaub, ne? Mhm. Du sogar noch einen Tag länger als ich. Ich glaube, du bist am vergangenen Sonntag irgendwie wiedergekommen. Nee, stimmt ja gar nicht. Vor anderthalb Wochen am Sonntag bist du wiedergekommen.
Ja, genau. Ja, einen Tag nach dir.
Einen Tag nach mir sozusagen. Warst du Skifahren?
Nee, ich war in der Sonne. Ich war auf des Deutschen liebster Insel auf Mallorca.
Okay, alles klar, siehste. Dann hast du den Sand gehabt und ich hatte den Schnee gehabt. Das ist da auch was Schönes.
Ja, aber toll. Hauptsache Sonne, ne?
Und wie hast du dich auf der Insel unterhalten? Auf Deutsch oder auf Englisch?
Español.
Kannst du Spanisch?
Sí.
Sí, claro?
Nein, also ich kann Spanisch verstehen. Sprechen, ja, wenn es sein muss, da kann ich schon das bekommen, was ich will. Dos cerveza grande, por favor, geht immer. Aber ansonsten ist es dann doch schon Englisch. Aber auf Mallorca ist es ja wirklich so verrückt, ne? Dann denkst du so, oh, ich kann jetzt nicht so gut Spanisch, dann sage ich irgendwas auf Englisch und dann kriegst du eine deutsche Antwort. Also die sprechen da ja alle auch irgendwie Deutsch, das ist verrückt.
Ich war da noch nie, ich kann es dir leider nicht sagen, aber gut zu wissen.
Oh mein Gott.
Ja, siehst du.
Nein, wirklich, wirklich kurzer Trailer für Mallorca. Also Mallorca ist wirklich nicht nur der Ballermann, Mallorca ist wunderschön, hat Berge bis 1500 Meter Höhe, da hat es jetzt auch gerade geschneit. Also wenn du Skifahren willst, ist, na okay, auf Mallorca glaube ich nicht möglich, aber sie haben auch manchmal Schnee. Wunderschöne Strände, wunderschöne Natur, riesengroß für eine Insel. Und man kann verdammt viel erleben. Man muss nicht unbedingt mit dem Sauftourismus an Ballermann fahren. Da geht auch einiges mehr.
Ach, siehst du. Ja, das ist gut. Dann werde ich dich nochmal als Reiseführer organisieren, wenn ich mal so weit bin, dass ich da mal hinfahre.
Gerne, gerne.
Aber zum Thema Englisch nochmal. Eine häufig gestellte Frage ist immer, ob wir in der Fliegerei, dann gehen wir mal weg vom Urlaub, Englisch sprechen muss. Oder ob Schulenglisch ausreicht oder wie gut muss man denn Englisch und was macht man denn, wenn man das nicht so gut kann und ja, wie gut muss man Englisch sprechen, Tim?
Well, of course.
Only British English.
Only British English. Ja, also Schulenglisch ist natürlich schon mal eine super Basis, ne? Und wenn man, ich sag mal, wenn man ernsthaft Pilot sein will und auch durch Kontrollzonen fliegen, dann ist Englisch natürlich auch schon die Waffe der Wahl, weil es ist einfach professioneller und die ICAO hat da ja auch ganz klare Richtlinien festgelegt.
Ja, das stimmt, richtig, ja. Also ich meine, wenn man natürlich nur einen Privatpilotenschein machen möchte und man fliegt hier in Deutschland so ein bisschen von dem einen kleinen Flugplatz zum anderen kleinen Flugplatz, die können vielleicht sogar gar kein Englisch, dann kann man sich da ganz gut auch auf Deutsch durchkämpfen, das ist keine Frage. Aber wenn man natürlich Berufspilot werden möchte, dann ist es erforderlich, dass man Englisch kann, weil das Problem ist auch, wenn man durch so einen internationalen Flughafen durchfliegen will, wie Düsseldorf oder Frankfurt und so weiter, da reden ja auch ganz viele andere Englisch auf der Frequenz, weil es nämlich ausländische Piloten sind, die da eben funken. Und wenn ich dann dem Tower irgendwas erzähle, und das könnte auch wichtig für irgendeinen anfliegenden Airliner sein, dann wäre es natürlich praktisch, wenn ich den Airliner verstehe, der auf Englisch funkt, oder der Airliner mich versteht, ohne dass der Tower jetzt dolmetschen muss. Und in Frankfurt wurden auch zum Beispiel weggeschickt meistens, ja, weil die einfach sagen, sorry, viel Verkehr geht jetzt nicht auf Deutsch. Dann wird man eben weggeschickt. Deswegen ist da ein gewisses Level, nämlich das ICAO Level 4, ist schon mal Pflicht. Das muss man haben. Aber Tim, was meinst du, wie gut muss man da Englisch sprechen? Wie könnte man das erklären?
Ich sag mal, unfallfrei und geradeaus sich verständigen können, ohne wirkliches Fachvokabular haben zu müssen und auch Phrasen verstehen können.
Genau, keine langen Pausen irgendwie großartig, aber man muss auch nicht das irgendwie so alles wegreden. Ich würde sagen, ist es Schulenglisch? Könnte man das sagen? Ist das ein NVO Schulenglisch irgendwie ungefähr oder ein bisschen schlechter? Schulenglisch und man hat 5 Jahre nicht gesprochen oder so.
Ja, ich glaube, es ist tendenziell so ein bisschen unter dem Schulenglisch. Also ich glaube, Schulenglisch, wenn du da wirklich in der Schule mindestens 5 Jahre Englisch hattest, dann kannst du schon verdammt gut sprechen und dann hast du ICAO Level 4 locker im Sack. Ansonsten, ja, also das ist wirklich was für jeden zu erreichen ist, der jetzt vielleicht auch eine lange Pause hatte, der sich vielleicht erst mit 40 überlegt, Berufspilot zu werden und 20 Jahre im schlimmsten Fall kein Englisch gesprochen hat. Selbst für den wäre das dann machbar, denke ich.
Ja, also das IKEA Level 4, das ist das Level, was man erreichen muss in der Sprachprüfung. Das ist für Englisch Pflicht. Das muss man haben. Ohne das geht's nicht. Ohne das darf man nicht Englisch funken. Kann also somit auch nicht ins Ausland fliegen und so weiter. Und wer besser ist, der kann natürlich Level 5 machen oder Level 6. Level 6 muss dann nicht wiederholt werden, weil bei einem Level 4 muss man, das haben die geändert, ich glaube, alle 3 Jahre hin, und bei Level 5 sind es, glaube ich, alle 6 Jahre. Das war nämlich früher mal anders. Und
Ach
bei
echt, haben sie
Level,
Level 4 runtergesetzt?
Genau, bei 4 nicht mehr 4 Jahre, sondern 3, und bei 5 sind es nicht mehr 8 Jahre, sondern 6, meine ich jetzt. Ich hab Level 6, deswegen kann ich es dir
Oh,
nicht sagen, das muss man nicht
nicht schlecht.
wiederholen.
Ich habe keinen
Ja,
Prüfer
ja.
für Level 6 bekommen, von meiner
Brauchst du
Dienststelle
einen?
aus.
Wir haben welche hier.
Echt, ihr habt welche da? Ich würde gerne Level 6
Ja.
machen, weil ich muss dieses Jahr sowieso, weil meine 6 Jahre für Level 5 sind jetzt um.
Ah, siehst du mal? Kein Problem, wir haben einen da. Geht. Ich weiß gar nicht, ob die das sogar online machen können bei Level 6. Keine Ahnung, kriege ich aber raus. Ist ein ganz lieber Kerl. Gebe ich dir gerne in Kontakt.
Sehr schön. Ja,
Ja, so,
ich,
also
also
von daher.
bei uns ist auch Standard Level 4 bei der Polizei generell so, macht jeder den Level 4, auch wenn er vielleicht besser Englisch sprechen kann. Bei mir ist es jetzt so eine Ausnahme, weil ich vor 6 Jahren mal gefragt wurde, ob ich nicht Sprachprüfer werden will. Und dafür brauchst du halt mindestens Level 5, um Level 4 dann prüfen zu dürfen. Immer einen besser. Das hat sich dann aber so ein bisschen im Sande verlaufen, weil dann wieder andere Sachen kamen und man sich dazu entschieden hat, dass das so wenige Prüfungen sind in so vielen Jahren, dass man da nicht noch einen weiteren Sprachprüfer braucht.
Ah ja, schade. Ich war es auch mal, ich habe den damals gemacht, aber damals hat sich's nicht gelohnt, weil da gab es Sprachprüfer wie Sand am Meer, als das Thema losging irgendwie, und ich war eh irgendwo bei einer Firma in weit weg unten in Bayern, und dann musst du ja, wenn du Level 4 das erste Mal machst, zu zweit sein. Da war ich aber immer nur alleine. Dann hatte natürlich noch keiner irgendeine Verlängerung notwendig. Also, und es ist wieder verfallen, und das LBA hat auch die Gebühren für die Sprachschulen so hochgehängt, dass die gar nicht mehr als 5 da haben wollen, weil sonst gehen wohl diese Gebühren so exorbitant nach oben irgendwie. Aber naja, siehst du mal. Level 6 Englisch, genau richtig. Ich werde auch oft gefragt, was kann ich denn machen, um im Englischen besser zu werden? Früher hatte ich da ein bisschen mehr den Überblick als heute. Früher gab es da ein paar ganz tolle Bücher, die habe ich auch noch hier, aber die gibt es alle nicht mehr. Hast du da irgendeinen Kniff, wo du sagst, so können die trainieren, so können die üben, außer dass sie den englischen Flugfunk abhören oder so?
Nee, ach, um Gottes Willen, das würde ich gar nicht machen. Weil da kriegst du ja die Katastrophe. Da kriegst du ja Schiss, wenn du irgendwie bei LA Tower mit reinhörst. Du kannst ja online so ein bisschen
Das
in die
ist
USA
tödlich.
reinhören.
Das ist.
Dann denkst du, okay, ich gebe auf. Aber du kannst natürlich irgendwo einen Streamingdienst anschmeißen, dann einen Film oder eine Serie auf Englisch gucken und dir die Untertitel anzeigen lassen. Ich finde, sowas bringt auch immer. Ne? Dann hast du beides. Dann hast du so, du kannst was sehen, du kannst was lesen und du kannst was hören und das hilft vielleicht dann so ein bisschen auch fürs Sprachverständnis. Ne? Manchmal ist es auch so, du hast das Vokabular, aber weil du so lange mit niemandem gesprochen hast, ist es für dich schwer, Sachen, die von jemand anderem gesagt werden, zu verstehen, wenn sie nicht irgendwo geschrieben stehen.
Ja, das ist richtig, das stimmt, das ist eine gute Idee, ja. Ja, man tut sich da immer sehr schwer. Aber es ist ja mittlerweile auch so, dass du die Berufspilotenprüfung irgendwie komplett jetzt auf Englisch machen musst. Früher war es ja immer nur ein Fach, nämlich Luftrecht, und jetzt ist es ja komplett auf Englisch. Also von daher kommt man um das Thema einfach nicht mehr drumherum. Ja, das ist spätestens, wenn man auf Deutsch lernt, was die meisten ja machen, und die gehen dann in die englische Prüfung rein, irgendwie ohne Englisch geht es halt einfach nicht mehr. Alle Hubschrauberhandbücher sind auf Englisch, ja.
Genau, würde ich auch nie machen. Ich würde niemals auf Deutsch klicken. Also das ist ja der Wahnsinn. Also klar, auf Deutsch lernen, die Grundlagen und so, aber wenn ich dann in Richtung Prüfung gehe, wenn ich dann anfange, auf Deutsch zu klicken, dann habe ich ja schon fast keine Chance mehr, weil dann habe ich diese
Ja.
Illusion, dass ich was verstanden habe. Aber jeder, der
Ja.
mal beim LBA gesessen hat in Braunschweig, der weiß, dass diese Fragen nicht immer sehr logisch sind und dass man da einfach auf Wiedererkennungswert setzen muss.
Das ist mir leider mal passiert in einer Prüfung, dass ich einfach, ich weiß nicht, ich hatte wohl in dem Moment irgendwie ein Blackout und wollte auf Menüführung Deutsch. Dachte ich, ach, das ist für die Menüführung Deutsch, aber es war schon der Fragenkatalog, den ich auswählen musste, die Sprache. Hab dann auf Deutsch geklickt und nee. Ich glaube, was waren das? Hubschraubertechnik oder sowas. Also was da für Wörter drin waren, wo ich gedacht habe, das, nein.
Ja,
Deswegen, also Englisch, ja.
die Fliegerei ist halt in Deutschland mindestens Denglisch, ne? Also wenn halt nicht
Ja.
Englisch, dann mindestens Denglisch, weil es gibt einfach Wörter, die übersetzt man nicht. Also
Ja.
wenn man sich auch schon anguckt, was auf unserer Lizenz steht, ne? So Drehflügler, Führer oder was weiß ich, wie das offiziell heißt, Hubschrauber-Drehflügler. Wer benutzt denn diesen Namen? Das ist so sperrig und so urdeutsch irgendwie. Das ist Beamtendeutsch, aber hat nichts mit dem zu tun, was wir im täglichen Umgang miteinander pflegen.
Das stimmt. Früher hat übrigens gab es eine Frage, was ist denn ein Stahlsammler?
Ein Stahlsammler? Okay. Ich war jetzt irgendwo so bei so einem Mac-Plug, weißt du, der irgendwelche Späne anzieht.
Ja, genau. Und, dann ja, nee, es war eine Batterie, aber das ist eine ganz alte LBA-Frage. Das war, ja. Und das kann man auf Deutsch nicht beantworten, das geht nicht. Also du sitzt ja dann da in dem Moment, ne? Wie gesagt, auch die deutschen Wörter für irgendwelche Bauteile, die du nur auf Englisch sonst normalerweise kennst, du musst dir erstmal viel Gedanken machen und dann rennt die Zeit. Und das ist ja eigentlich auch das Problem, ja. Die Zeit bei der ganzen Geschichte.
Aber jetzt hast du gesagt, jetzt haben wir eben Level 4 erklärt, ne, dass das so, das ist eigentlich so für jeden relativ gut handelbar. Wie gesagt, du hast Level 6. Level 6 heißt ja Expertenlevel oder wie es fälschlicherweise ja oft genannt wird, Muttersprachler. Was es ja so gar nicht. Ich hätte es nicht sagen sollen. Doch, jetzt bist du da drin, jetzt musst du da durch. Jetzt darfst du das gleich auf Englisch erklären, wie das definiert ist. Nein. Aber Expert-Level ist ja, das Tolle ist ja einfach, dass du nie wieder eine Prüfung ablegen musst. Dass du das Ding aus dem Kopf hast, das steht in deiner Lizenz und du darfst Englisch überall funken und musst nie wieder irgendwo was nachweisen. Das ist natürlich super.
Ja, das ist richtig. Ich denke mal, also früher war es wirklich schwieriger, ein Level 6 zu bekommen, weil, also es gibt immer noch wenig Sprachprüfer, die überhaupt Level 6 abnehmen. Das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, man muss auch einen guten Tag haben, wenn man nicht wirklich muttersprachlich da aufgewachsen ist, wo man einfach sagt, heute fällt mir das Reden einfach oder ich habe eine einfache Situation, die ich irgendwie beschreiben muss, wo ich das hinbekomme. Weil mir wurden ja dann damals, glaube ich, ein bis zwei Texte irgendwie vorgespielt. Da hat irgendwie ein TV-Moderator hat irgendwas erzählt. Ich musste das wiedergeben und verändern und so weiter. Und das hat ganz gut geklappt. Also ich glaube, so ein bisschen, wenn man nicht muttersprachlich ist, braucht man einen guten Tag.
Ja, ich glaube, ich werde es mal versuchen. Aber das Schlimme ist ja auch, wenn du so Intervalle hast bei Level 4 mit 4 Jahren oder 3, wie es vielleicht wird, das wusste ich noch nicht, aber das sind auch so Intervalle, die kannst du so ein bisschen überschauen. Ne? Auch wie die Instructor und die Examiner, das sind ja auch immer diese 3-Jahres-Intervalle. Die normalen Prof-Checks sind ja nur ein Jahr. Aber wenn ich dann so Intervalle von 6 bis 8 Jahren habe, also da bin ich auch froh, dass ich jetzt angeschrieben worden bin. Hey, Mensch, dein Englisch läuft aus. Ich wusste, dass das jetzt irgendwann dieses nächstes, übernächstes Jahr ist. Aber das ist halt dann so ein langer Zeitraum, dass einem das, glaube ich, sehr leicht durchgehen kann.
Ich mache mir immer Sorgen, dass ich vergesse, meine Prüferberechtigung zu verlängern oder meinen Fluglehrer oder so, weil der ist ja auch nur alle 3 Jahre zu verlängern. Und dann guckst du mal drauf, ja, ist noch lange hin und irgendwann fällt dir ein, oh, warte mal, läuft der nochmal aus? Oh, ja, dann machen wir nochmal, ja.
Ja, da gucke ich auch, dass ich da möglichst wenige Daten habe, ne? Dass ich auch den FI, den TRI, dass ich die so alle auf ein Datum ziehe oder gezogen habe. Auch wenn das dann mal bedeutet, dass du was vorgezogen hast, aber dass das nicht, weiß ich nicht, auf einmal so viele verschiedene Daten sind, dass du da gar nicht mehr hinterherkommst.
Das stimmt, ja. Noch ein Thema, was sehr oft nachgefragt wurde in letzter Zeit, war das Thema, warum denn nicht alle Hubschrauber einfach 2 Hauptrotoren hätten? Dann bräuchte man doch eigentlich gar keinen Heckrotor mehr. Dann müsste sich Airbus keine Gedanken mehr machen über einen Fenestron und die MD-900 braucht dann hinten kein Notarsystem mehr und so weiter und hinher. Warum baut man denn nicht alle Hubschrauber mit 2 Rotoren und warum crashen die eigentlich nicht oben? Ich meine, wenn da 2 Triebwerke drin sind, jedes Triebwerk dreht irgendwie einen Rotor an. Oder wie ist das? Kannst du das erklären, Tim?
Das ist, also warum man das nicht macht, das hat einfach Hässlichkeitsgründe.
Nein, wie heißt gut, der dann wäre das Thema ja erklärt.
Nein, also ist die haben natürlich den Drehmomentausgleich durch ihre gegenläufigen 2 Rotoren und brauchen zum Drehmomentausgleich keinen Heckrotor mehr, das mal ganz einfach gesagt. Und natürlich, wenn die 2 Triebwerke haben, hat jetzt nicht ein Triebwerk auch einen Rotor, den es antreibt. Das ist schon alles zentralisiert, nenne ich es mal, über eine Welle dann. Aber die haben natürlich andere Vorteile im Gegensatz zu den Heckrotorgebundenen Hubschraubern. Ne? Also ich weiß nicht, in der Rettung würde dir ja auch so einer ohne Heckrotor Sicherheitsaspekte vielleicht bringen. wenn ich jetzt an so einen konventionellen Heckrotor denke, aber du bist natürlich nicht mehr so schnell. Du bezahlst mit Geschwindigkeit. Dafür kannst du natürlich mehr Last. Die schaffen mehr Last weg, weil die natürlich auch logischerweise eine größere Rotorkreisfläche haben. Die verdoppelt sich ja im Idealfall.
Mhm. Ja, das ist genau, das mit dem Gegendrehmoment, das hast du ja schon schön erklärt. Das ist ja auch das fiel mir eben gerade ein, bei der Osprey, bei der, wie heißt die, V-22 oder was, die Militärversion davon, dieser Tiltrotor. Mhm. Ne, die hat ja auch zwei Rotoren, wenn sie die nach oben macht, sind ja auch zwei Rotoren, dann braucht die auch keinen Heckrotor, die drehen halt einfach gegenläufig zueinander. Auch wenn es damit irgendwie in letzter Zeit irgendwie ein Thema gab oder jetzt der Bananenhubschrauber, der angeschafft werden soll, CH-47 für die Bundeswehr, der Chinook. Bei denen würde ich ja gerne mal fliegen, auch wenn er nicht ganz so hübsch ist, aber ich würde ihn trotzdem gerne mal fliegen. Mich würde es halt mal interessieren, weil ich glaube, wenn du drin sitzt, du hast ja gar nicht das Gefühl, mir fehlt hinten ein Heckrotor, sondern er wird sich ja wahrscheinlich genauso bewegen. Ne? Ich drücke ins rechte Pedal und dann dreht sich die Kiste halt nach rechts. Die ist halt leider super lang, darf man nicht vergessen. Ja, wie viel sich da nach rechts dreht und so weiter. Aber das ist schon, das sind halt schon irre große Hubschrauber. Oder auch wie beim K-Max, die greifen ja ineinander, das wird ja über ein Getriebe gesteuert. Du brauchst halt leider auch super viel Platz im Hangar. Es ist halt einfach so. Ne? Ich meine, den stellst du eben auch nicht mal eben einfach so in den Hangar rein mit seinen zwei Rotoren. Da braucht man schon ein bisschen Platz. Und es passt auch nur einer rein. Dafür kann ich viel wegheben. Also sind halt als Lastenhubschrauber gebaut. Da gibt's nämlich auch ein schönes, ich weiß gar nicht, ob das so ein von der CH-47 so ein Video ist. Ich weiß nicht, kennst du das? Das ist so ein YouTube-Video, da wird dieser Hubschrauber von hinten gezeigt und da wird absichtlich eine Bodenresonanz hervorgerufen.
Mhm. Ja, ich glaube.
Kennst du das?
Ja, das ist schon relativ alt und das läuft auch bei uns in jedem Lehrgang, glaube ich. Ja.
Ja, genau, richtig, ja. Da kriege ich auch oft die Frage gestellt, was ist denn jetzt eine Bodenresonanz? Möchtest du es erklären oder soll ich es machen?
Nee, mach du das.
Also was ist jetzt?
Du hast das Video vor Augen.
Ich habe das Video vor Augen. Also bei einer Bodenresonanz ist es einfach so, man hat auf einmal ein Ungleichgewicht im Rotor, kann man eigentlich sagen. Das kriegt man sehr leicht bei manchen Hubschraubern von ganz alleine hin. Ich bin früher viel die AS-350 geflogen, also das Eichhörnchen. Die hat drei Rotorblätter. Und wenn diese Rotorblätter in einem Ungleichgewicht sind, weil wenn man jetzt diesen Rotor mal von oben anguckt, dann ist das ja, ich sag mal, mit den drei Blättern wie so ein Stern. Alle sind in einem bestimmten Winkel auseinander. Und wenn man jetzt durch eine harte Landung oder man stößt irgendwie seitlich mit einer Kufe nur an den Boden, dann fängt auf einmal ein Blatt vielleicht an, ein bisschen schneller zu sein. Und in dem Moment passt der Winkel nicht mehr zwischen allen Blättern. Und dann kriegt man da eine richtige Unwucht rein. Und das merkt man auch ganz doll im Hubschrauber. Also wir hatten mal, was sind wir da geflogen? Eine B3 Plus war das. Wenn du die nicht wirklich sanft abgesetzt hast, und du hast ja viel, ich habe da viel drauf geschult, ja. Und der Schüler mal so ein bisschen so und macht das, sofort ging das los. Und teilweise so heftig, dass du wirklich mit der linken Hand den Pitch so rauf und runter gemacht hast, weil immer mit dieser Bewegung, die da war, diesem Eiern, ging der ganze Körper ging ja immer so mit. Und das Einzige, was man in dem Moment so machen kann, wenn das System in so einem Ungleichgewicht ist, das wieder rauszubekommen, sofort abheben, solange man noch die Drehzahl dazu hat, um abzuheben. Und dann dauert es 10 Sekunden oder so und dann hat sich das Ganze wieder beruhigt, dann wird es weniger. Und das Schlimmste, was man machen kann, und das haben die versucht in diesem Video zu simulieren, ist praktisch, dass wenn es am Boden auftritt, man macht den Pitch runter und denkt sich, oh, jetzt muss ich schnell die Drehzahl reduzieren, um die Maschine abzustellen, um diese Unruhe rauszukriegen, hat man faktisch eigentlich keine Chance mehr. Das Ding zerlegt sich von alleine, weil die Unwucht immer größer wird, sich immer weiter aufschaukelt, immer weiter aufbaut. Also wenn einem sowas passiert, zum Beispiel beim Anlassen und so weiter, und man hat die Chance, den Rotor schnell zum Stehen zu kriegen, Triebwerk aus, Bremse voll gezogen, dann könnte man Glück haben. Aber wenn die bei voller Drehzahl ist und man versucht, die Maschine abzusetzen, und darum geht's in diesem YouTube-Video, dann kann man richtig schön zugucken, wie das Ding sich eigentlich anfängt zu zerlegen, die Teile fliegen irgendwo hin, ja, die Rotorblätter brechen ab, also es, und ja, man kann nichts machen.
Ja, sehr, sehr gut erklärt. Sehr, sehr gut erklärt. Bisschen traurig das Fazit, aber es ist halt einfach so. Und wie du sagst, ne, das ist halt so wie beim Fahrradfahren auch. Ne? Wenn man eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann stabilisiert sich das System noch so ein bisschen von alleine. Aber wenn man dann einfach eine langsamere Drehzahl hat, indem man die Triebwerke ausstellt, dann kommt man irgendwann in so große Schwingungen, in so große Amplituden, dass das ganze Ding auseinanderbricht. Ja. Also ja. Ist ja auch, es ist ja ein Schwingungsproblem, wie du das ja auch beschrieben hast. Und das, wer das mal gesehen hat, da gibt's auch so Filme bei Hängebrücken und sowas, wenn der Wind dann da in einem bestimmten Winkel drüber geht. Oder deswegen dürfen zum Beispiel in Deutschland Soldaten auch nicht im Gleichschritt über Brücken marschieren. Das habe ich zumindest in meiner Grundausbildung mal so gelernt. Weil es da auch genau zu solchen Schwingungen kommen kann, wenn die alle gleichmäßig auftreten, dass das über die Masse und die Schwingung dann so eine Brücke in Schwingung versetzen kann, die Brücke dann im schlimmsten Fall zerstören können, aber auf jeden Fall beschädigen können.
Ja, oder man sieht die Leute im Fußballstadion alle gleichzeitig hüpfen, wie dann die Tribüne so und man denkt, Ja. Genau, dann ist es ja. Und genauso ungefähr ist diese Kraft eben nur in eine Richtung, in dem Moment, wo diese Bodenresonanz sozusagen auftritt, diese Schwingung dann sozusagen, es zerlegt den Hubschrauber, das kann sich nur erholen, wenn das System wieder frei fliegt sozusagen. Da muss man dann schnell nach oben und das war eine spannende Erfahrung, vor allen Dingen, weil ich nicht mit gerechnet hatte beim ersten Mal. Also AS-350 wird man durch im Type-Rating drauf geschult, ist klar, aber das übst du ja nicht, das kannst du ja nicht üben, das macht ja auch keiner freiwillig. Und wenn dir dann der Schüler den Hubschrauber mal so ein bisschen härter hinklatscht, da habe ich schon selber ein bisschen Schiss gekriegt, habe ich gedacht, lieber Gott, lass das mal jetzt gleich vorbei sein. Ja, das war schon.
Aber ja, ist das,
hätte ich nicht gedacht.
Ist das eine Krankheit der AS-350 oder der B3 oder war das jetzt nur dieser eine Hubschrauber, der da die Unwucht hatte, mehr oder weniger vom Grund?
Also ich bin verschiedene Versionen, B2, B3, B3 Plus, das bin ich alles geflogen. Und da muss ich sagen, diese B3 Plus, mittlerweile sind die ja viel weiter bei B3E oder was weiß ich, die war aus meiner Sicht wesentlich anfälliger als die anderen Systeme. Ich kann jetzt aber nicht erklären, warum, weil da eigentlich nicht jetzt groß der Unterschied ist, außer dass im Cockpit das ein bisschen anders ist und so weiter, du einen FedEx-Schalter hast und so ein Zeug, aber daran liegt es ja jetzt nicht. Deswegen, weil ich auch mit anderen Maschinen geschult hatte, B2, B3, da fand ich das System nicht so anfällig wie bei der B3 Plus, aber es kann dann einfach nur sein, dass ich Pech hatte und ich diese nicht so begabten Schüler dann eben auf der B3 Plus hatte, um es mal so zu sagen. Und keine Ahnung, ob es da, aber da ist es mir extrem aufgefallen eben einfach. Ja, da ist es wirklich, war schon heftig. War eine interessante Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Aber es ist ja, das tritt ja, kann ja auch bei der Jus 300 auftreten. Also bei Dreiblattrotoren hast du es ja ganz schnell irgendwie gemacht. Ne? Alles, was mit drei Blättern ist. Von daher, das ist eben.
Ja, aber die 145 hatte es ja auch. Im Entwicklungsstadium oder im Anfangsstadium, weswegen sie ja diese Schwingungsdämpfer auch eingebaut haben, dass es da zu unschönen Bodenresonanzen kam. Also bei
wobei
der
kam D2 es da
mit dem.
Ja?
Ne, bei, der D2, bei der D2 mit dem Titankopf noch, mit dem alten BK, mit dem alten Bokopf, haben sie uns erklärt, dass es da, gerade wenn man jetzt nicht mit den ganzen Kufen abgesetzt hat, sondern gerade nur mit den vorderen Kufen, dass da zu unschönen Bodenresonanzen gekommen sei, zu unkontrollierbaren Schwingungen, so haben sie es genannt, sie haben sich Bodenresonanz genannt. Und da sind dann aktive Schwingungsdämpfer ja eingebaut worden, die jetzt bei der D3 wieder entfernt wurden, bei unserem Retrofit, die ihr nie gehabt habt. Ja.
Ach, das ist ja interessant, weil nämlich gerade bei diesem Titankopf kann das Blatt doch eigentlich gar nicht schwenken. Siehst du mal. Du brauchst ja ein. Naja, gut, okay.
Ja, also.
Siehst du, hatte ich noch nicht gehört.
Anders lang kann ich dir jetzt auch nicht 100% sagen. Sie haben es nur gesagt, das waren unangenehme Schwingungen, die sie dadurch halt verhindert haben. Aber die haben
unangenehme ja. Unangenehme Schwingungen hatte ich. Hä?
Okay. Die haben ja auch im Flugbestand gehabt, diese Schwingungen. Das ist ja auch das Gute jetzt an der D3, dass sie ein bisschen ruhiger da liegt.
Die unangenehme Schwingung hatte ich heute auch in der R44. Da kriegst du die ganze Zeit. Irgendwie so habe ich zu meinem Kollegen gesagt: Sag mal, stimmt unser Track and Balance hier nicht oder wie? Oder keine Ahnung. Irgendwie kamen die mir viel wackeliger vor als sonst, ja. Und die hat ja nur zwei Blätter, siehst du mal. So ist das. Ja, es ist ein doofes Thema. Passiert aber, hört man aber auch nicht oft, dass irgendwie sowas passiert. Also ich kann mich jetzt gerade aus dem Kopf raus auf gar keinen Unfallbericht irgendwie erinnern, den wir mal in den letzten Jahren hatten, die was auf Bodenresonanz zurückzuführen ist. Nee. Fällt mir eigentlich, wie gesagt, keiner ein. Ja. So, und ansonsten, wie gesagt, in der Wiese ist es auch schwierig, das zu kriegen. Also wenn du mit dem Hubschrauber in der Wiese landest, dann hast du ja meistens irgendwie einen weicheren Untergrund und dann dämpft es ja von alleine schon. Bei der AS-350 haben sie ja auch, damit es nicht so schlimm ist, haben sie hinten so einen Sporn an die Kufen gemacht, der so leicht nach unten steht, dass du darüber schon mal so ein bisschen abgefedert wirst, weil die hängt ja auch so ein bisschen. Und ja, dafür ist es dann schon mal ein bisschen besser. Bei der Capri gibt es sowas auch. Da gibt's, da haben sie auch Dämpfer eingebaut, weil die Capri hat ja auch drei Blätter. Da haben sie auch Dämpfer eingebaut, damit das auch nicht so einfach passieren kann. Die habe ich nie, egal was ich gemacht habe, nie in Ground Resonance bekommen. Keine Ahnung. Also die hat ja auch echt gelitten, aber nee, die war da relativ krass dabei. Ja. Apropos krass dabei, Tim. Du bist ja ein bisschen krasser dabei als wir in der Luftrettung.
Aua.
Oder wir bei Johannitern. Es geht nochmal um das Thema Ausleuchtung. Auch das, da wollte ich eigentlich mal ein Reel zu machen, aber jetzt sprechen wir ja heute darüber, um das Thema Ausleuchtung eines Landeplatzes. Ich meine, wenn ich irgendwo hinfliege, werde ich ja vorgewarnt, dass ich da irgendwo hinfliegen muss. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr spontan sagt, ach komm, da landen wir mal nachts da unten. Das finden wir eigentlich ganz schön. Oder ob ihr auch so Einsätze kriegt, wo ihr sagt, ja, da fliegen wir jetzt hin. Ist ganz uns egal, ob da die Feuerwehr ausleuchtet oder nicht. Wir fliegen da jetzt trotzdem hin. Wie ist denn das bei euch?
Ja, Nachtlandungen sind natürlich immer was Besonderes und was natürlich total Kritisches. Gerade wenn ich das halt nicht an einem Flugplatz oder so mache, sondern eben irgendwo in der Pampa. Dass man da was übersieht, das kann natürlich schnell passieren. Und wenn, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt in so einem Podcast, wenn wir zu so einem Thema kamen, wenn dann Kollegen vom Blaulicht oder woher auch immer meinen, ach, ich helfe dem Hubschrauber jetzt mal und leuchte den mal da aus, wo er hin möchte. Das ist total lieb gemeint, aber immer sehr, sehr kontraproduktiv. Also in meiner Auffassung. Ich habe lieber meine Night Vision Goggles, mein Nachtsichtgerät auf, leuchte mir das selber aus, auch teilweise in Infrarot, weil das kann man dann noch besser sehen. Das leuchtet noch ein bisschen mehr aus mit den Night Vision Goggles. Dann denkt man unten, der landet im totalen Dunkeln, aber für mich ist das mehr oder weniger taghell und ich habe nicht das Problem, dass ich irgendwann so ein Transition Layer im Prinzip habe zwischen ausgeleuchtet und dunkel, wo ich nichts sehen kann. Ja, das wird ja nie eine klare Linie sein, wo ich dann noch mit der Brille gucke und dann mache ich die hoch und dann gucke ich ganz normal, sondern das ist dann genau in der Gefahrenzone, wo eventuell irgendwelche Leitungen gespannt sind. Das werden dann keine riesen Hochspannungsleitungen mehr sein, aber ich möchte ja auch nicht durch irgendein Telefonkabel fliegen. Das bedeutet am Ende ja auch, dass der Hubschrauber stehen bleibt und jemand nicht mehr telefonieren kann oder durch eine kleine Stromleitung. Wir landen ja dann meistens irgendwo auf Feldern, die dann gerne mal da langlaufen. Das sind ja die größten Gefahrenquellen dann. Und von daher ausleuchten immer nett gemeint, aber niemals ohne vorherige Absprache und am besten einfach uns mit den NVGs als Polizei machen lassen. Da sitzen zwei Leute drin, die können im Dunkeln sehen und dann passt das schon.
Lasst sie alleine, lasst die Polizei ihre Sachen machen.
Genau. Ja, aber also wir landen ja nachts, boah, alle Jubeljahre mal. Also, dass das vorkommt, das ist super, 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 super selten.
Ehrlich, wirklich so selten?
Ach, ja, weil wir sind halt einfach da oben effektiv. Wir haben die Funkanbindung mit den Kollegen unten, die wir dann einsprechen können. Und dass wir dann eventuell eine verletzte Person haben, wo wir sagen, okay, wir brauchen jetzt so 3-4 Minuten, um sicher zu landen. In der Zeit haben wir auch locker jemanden angesprochen.
Okay, verstehe. Ja, okay. Verstehe, verstehe. Ja, bei uns ist es ein bisschen anders. Wir wissen ja theoretisch, wo wir irgendwie hin müssen. Also wir lassen uns eigentlich, das wird immer gerne von der Feuerwehr gefragt, weil das Problem ist an der ganzen Geschichte, also jetzt in der Luftrettung, wahrscheinlich viele Piloten wollen es alle irgendwie anders haben. Die einen heller, die anderen dunkler, die anderen ein bisschen ohne Blaulicht, die anderen ist egal. Das ist echt kompliziert und mir tun da die Feuerwehren immer extrem leid, weil die geben immer ihr Bestes und dann hinterher ist es doch falsch bei manchen Piloten. Weil, ja, es gibt halt Piloten, die landen eben mit, wie du es nämlich auch machst, mit NVG, mit NVIS sozusagen, ne, mit den Nachtsichtgeräten und dann muss es möglichst stockeduster sein. Und dann gibt's die Variante, die fliegt, ich sag mal, bis, weiß ich nicht, 200 Fuß sag ich jetzt mal oder 300 Fuß fliegen sie mit NVG und dann gucken sie unter und unter, machen sie nicht hoch, sondern gucken so zwischen den Gläsern und dem Cockpit-Panel, gucken sie praktisch durch und landen dann auf Sicht sozusagen. Da gibt's viele Varianten. Also ich glaube, das ist beim Ausleuchten für die Feuerwehr ist es eigentlich immer das Wichtigste, Scheinwerfer nach unten richten, damit man den Piloten nicht blendet. Manche finden Blaulicht doof, mich stört's jetzt zum Beispiel nicht. Aber ich stelle mich meistens so hin, dass ich mit dem Cockpit immer zu der Seite lande, wo dann kein Scheinwerfer steht. Wenn das denn mit dem Wind vereinbar ist, sodass mich nicht direkt irgendwie ein Scheinwerfer anstrahlt. Und meistens sind diese Plätze auch so riesig, dass die Feuerwehr, wenn die anrückt, sowieso nur 2 oder 3 Seiten ausleuchten können. Und dann suche ich mir die 4., wo ich mich hinstelle und dann das Licht von hinten habe. Dann ist es eigentlich ganz gut, ja. Aber Aber es gibt halt einfach Situationen, wo ich mir halt auch, wo ich mich wirklich schwer tun würde, nachts ohne NVG überhaupt da reinzulanden, obwohl der Landeplatz ausgeleuchtet ist. Ich habe nämlich neulich erst ein Posting dazu gemacht. Da sind wir nachts mit dem, mit was waren wir da? Mit dem aus Gießen, mit dem Christoph waren wir da, mit dem 90er. Das war ein Tal, das machte auch noch eine Kurve, das war dann hinten irgendwo zu Ende und am Ende des Tals war die Wiese und die war beleuchtet. Und ohne NVG, du hättest nichts gesehen, ob da ein Berg ist oder nichts, gar nichts hättest du gesehen. Ja, also echt krass. Dann bin ich da halt mit NVG rein und dann die letzten Meter dann eben ohne runter, weil es dann doch ein bisschen angenehmer war, weil da war die Feuerwehr und viel Licht. Und da war auch noch kurz eine Telegrafenleitung irgendwie so hinter dem oder vor dem Feld, wo ich landen sollte. Also das sind dann schon so spannende Sachen, aber ich gucke immer, ich stelle mich immer so ein bisschen auf die Situation ein. Also normalerweise wissen wir ja, wo wir hinfliegen und bevor wir nachts starten, sprechen wir auch immer mit der Leitstelle ab, wo wir landen, dass da auch die Feuerwehr steht und ausleuchtet. So, das ist eigentlich so das bei uns der gute Punkt, weil wir nicht sagen, wir fliegen einfach los und keine Ahnung, wo wir landen, das machen wir nicht, sondern wir wollen immer wissen, wo landen wir, wo gehen wir hin, auf welchen Sportplatz, dass da dann auch die Feuerwehr steht oder der ist sowieso beleuchtet. Kann auch mal schief gehen, so eine Absprache, dass die Feuerwehr dann einen Ort weiter steht am Sportplatz. Aber das Gute ist ja, nachts kannst du das ganz gut sehen, wo es dann ausgeleuchtet ist. Ja. Was übrigens kontraproduktiv ist, ist ein großes Osterfeuer direkt am Sportplatz, wenn wir da landen sollen oder an der Feuerwache. Manchmal sagt die Feuerwehr auch, landet bei uns an der Wache, wir leuchten alles aus, das ist gut. Aber wenn da ein großes Osterfeuer ist oder irgendwas anderes, dann lasse ich das gerne aus, weil dann verteile ich nur alles und dann brennt sonst alles drumherum.
Ja, auch die Energie, die ein Feuer hat, ne, für die Nachtsichtgeräte, das ist ja unfassbar, was das, ja. Wie hell das in unseren Augen dann aussieht. Das ist ja echt irre.
Ja, das stimmt schon. Nee, ich hatte das wirklich mal mit so einem, die haben ein riesen Grillfeuer oder Osterfeuer oder was auch immer vor der Wache gehabt, haben gesagt, hey, komm vorbei, landen, wir machen alles hell. Haben sie auch gemacht. Aber wäre ich da halt gelandet, unser Downwash, den in die Glut da rein, ja, und das war eine Feuerstelle, die hat bestimmt, ich habe es ja nur von oben gesehen, aber so 3-4 Meter hatte die, denke ich mal, schon im Durchfässer, also schon ein bisschen größer. Ist wie wenn man einen Föhn in den Grill hält, würde ich mal sagen. Ich habe es dann nicht ausprobiert. Krass. Ja. Und dann sind wir halt zu einem anderen Sportplatz gegangen, der da in der Nähe war, der war ausgeleuchtet. Das Spiel war dann halt zu Ende, aber dann sind wir halt dahin gegangen. Ja.
Weißt du, was auch total abgefahren aussieht unter NVG? Leuchtspurmunition.
Kann ich überhaupt nicht beurteilen, hatte ich noch nicht gesehen.
Ich habe es auch bewusst noch nie wahrgenommen und wir haben ja dann in der Nähe von Paderborn so eine EDR, wo die halt auch schießen und da haben die Nachtschießen gemacht und ich wusste das nicht, dass da Nachtschießen ist. Ich wusste, dass die EDR aktiv ist, aber habe mir nichts weiter bei gedacht und dann guckst du so Richtung Horizont und denkst so, Sternschnuppe, weil mit den NVGs siehst du ja, weiß ich nicht, 8 Millionen Sternschnuppen in der Nacht, ne? Da siehst du ja wirklich alles, so was irgendwo verbrennt im Himmel. Und ich denke so, nee, von unten nach oben ist komisch. Und dann habe ich das immer wieder gesehen, UFOs, ja, außerirdische, gutes Thema, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass hier 1000 UFOs starten gerade. Und bis ich dann mal auf den Trichter gekommen bin, ach ja, da vorne ist ja Sendelager, war es, glaube ich. Ja, die machen Nachtschießen. Und da hast du halt die ganze Leuchtspurmunition gesehen im Himmel. Das war auch total faszinierend, dass du die auch über Kilometer, also es waren bestimmt 20, 30 Kilometer Entfernung, hast du die gesehen. Irgendwann haben sie Gefechtsfeldbeleuchtung gemacht. Das war natürlich total abgefahren. Da ist es ja sowieso taghell und dann noch mit der Biff-Brille. Da war alles vorbei. Ja.
Konnte auch dann abnehmen, ne?
Ja, da war taghell.
Aber was ist denn der Vorteil von Leuchtspurmunition? Ich bin ja kein Schütze, ich kann es dir nicht sagen. Weißt du das?
Dass du siehst, wo du hinschießt. Also,
wer jetzt meine... Du siehst es also normalerweise auch mit bloßem Auge, das Ding langfliegt?
Du siehst das auch mit bloßem Auge, absolut, ja. Das ist nicht so, dass sie nur unter NVG zu sehen sind, aber da natürlich um ein Vielfaches mehr. Die sieht man auch ganz normal sonst, ja.
Ach so, siehst du mal, wusste ich nicht. Tja, interessant, nee, habe ich noch nie gesehen. Die Sternschnuppen, ja, aber Leuchtspurmunition... Du hast da ja mal ein paar Truppenübungsplätze. Bei mir unten ist ja da nichts. Ich müsste ja entweder rüber zum Ring fliegen, ja, wobei da sind mehr Militärflughäfen als Truppenübungsplätze, eher Richtung Norden müsste ich, ja. Da ist ein bisschen mehr.
Ja, das war schon interessant mal zu sehen unter dieser Brille.
Tja, siehst du? Ich erschrecke mich nur immer, wenn ich irgendwie aus Versehen irgendwo ein Telefon im Hubschrauber liegen habe, was nicht abgedeckt ist und dann so blip, 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 das die ganze Zeit mit der Gesichtserkennung filmert, wo ich denke, was ist denn jetzt hier los? Ja, ach so, dann hat sein Handy offen rumliegen lassen. Das ist so das Einzige oder so weiter. Was ich auch immer spannend finde, ist, wenn du immer guckst, ach, guck mal da unten, wie hell das alles ist um das Haus und nimmst, guckst du ohne die Brille, das ist ja alles stockeduster. Diese ganzen Infrarot-Alarmanlagenbeleuchtung.
Ja.
Die du damit auch sehen kannst, ne? Wo du denkst, ach, guck mal, da ist alles taghell und nimmst die Brille ab und auf einmal ist alles weg. Das ist auch schon, ist schon interessant. Was man unter der Brille alles sehen kann, ist schon, muss ich echt sagen. Also ich bin froh, dass ich die Dinge habe im Nachtflug, weil es halt einfach ein unfassbar effektive Hilfe ist, muss man sagen. Unfassbar.
Absolut.
Ich mir vorher nicht gedacht. Ich habe mich schon vorher im Nachtflug total sicher gefühlt, also nicht total, aber schon sehr sicher gefühlt, weil ich sage, ja, hier und so weiter, aber wenn du runter musst,
Ja, nee, also ich würde auch keinen Einsatz ohne fliegen. Also auch die Möglichkeiten, die es da gibt, ne? Also mein letzter Nachtdienst vom Urlaub, da hatten wir auch bei wirklich nicht so schönem Wetter, was so hart an der Grenze war, hatten wir eine vermisste Person, wo man auch so gesagt hat, ja, nee, da müssen wir schon hin, es ist kalt und alter, dementer Herr und da war was dran und wir hatten eine gute Chance. Und da haben wir uns da hingequält und sind dann irgendwann auch, es wurde immer schlechter und ja, der Suchbereich war dann natürlich genau unter dem höchsten Hochspannungsmasten, den wir da hatten und der war oben auch schon gerade so in Wolken, dass du da irgendwie nochmal außen rum musstest. Es war natürlich widrigst as hell, also wirklich, hast du dir nicht gewünscht, aber mit der Brille war es halt möglich. Und ohne Brille würdest du ja sowas nie riskieren. Da würdest du ja immer noch mal eine Sicherheitsmarge oben drauflegen und sagen, so Wolken unter 1000 Fuß, da gehe ich auf gar keinen Fall raus. Ist bei uns eigentlich auch die Grenze, aber da kann man natürlich noch mal so ein bisschen Maß anlegen, ob wir jetzt eine klare Wolkenuntergrenze haben oder ob wir so eine richtige Waschküche haben.
Ja. Wie ist es denn, wenn ihr so einen Suchauftrag habt und du so tief runter musst sozusagen dann? Ja, du hast Envis auf, aber du fliegst ja wahrscheinlich noch manuell oder macht ihr das dann schon über den Autopiloten, dass du das nur noch mit dem Hütchen steuerst und der hält von alleine die Höhe und du sagst ihm nur, okay, jetzt gehen wir ein bisschen vor, jetzt gehen wir ein bisschen links, ein bisschen zurück. Und wenn du nichts mehr sagst, bleibt er auf der Stelle stehen?
Also in der Suche, im Hover, im Schweben natürlich alles mit dem Vierachs-Autopiloten. Das ist eine Riesenerleichterung. Und wenn das kleine Sachen sind, die man versetzt, dann macht man das auch mit dem Autopiloten. Aber wenn ich dann natürlich mal um ein paar hundert Meter versetzen muss, dann mache ich das mal eben schnell von Hand. Das geht einfach viel schneller.
Okay. Siehst du, und ich brauche den eigentlich super selten eigentlich nur. Ja, also wirklich nur mal, wenn ich sage, jetzt nachts, ne, es ist stockeduster und der Landeplatz ist zwar ausgeleuchtet, aber zur Sicherheit, ich gehe hoch rein oder dann senkrecht runter. Wenn dann mal da irgendwie und so weiter. Oder wenn wir dann abheben irgendwie bei schlechtem Wetter, wo man sagt, komm, jetzt gehen wir mal hoch und gucken mal, ob das noch geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann gehen wir halt einfach wieder runter, ja. Da mal dann irgendwie und so weiter. Aber dann bist du natürlich bei ganz anderen Sachen unterwegs als wir, ne?
Ja, und also ich muss ja auch nicht eine halbe Stunde von Hand irgendwo in der Nacht unter Böf schweben, wenn der Autopilot das sowieso viel besser machen kann als ich.
Ach, Tim, na komm.
Nee, also nee. Das finde ich wirklich beeindruckend, wie genau der die Position hält. Ne? Das ist schon der Hammer. Also auch unter Seitenwindeinfluss und allem, das ist schon stark.
Ja, und vor allem, es gibt ja auch dann so blöde Höhen, wenn du da hoverst mit NVG, dann ist es wirklich ein bisschen schwierig, wenn du nicht allzu hoch, nicht allzu tief bist, ja. Das dann schon so, du hast ja eben diesen viel kleineren, eingeschränkten Blick bei der ganzen Geschichte, dir fehlt ja so ein bisschen was, ja. Das stimmt, siehst du mal. Tja, siehst du mal. Sind wir froh, dass wir das haben. Sind wir sehr froh. Kann man nicht anders sagen. Du wolltest ja übrigens auch mal, du bist ja demnächst bei mir. Ja. Da müssen wir mal gucken. Dann erinnere mich mal bitte dran. Dann gucken wir mal durch die weißen Phosphorgläser durch von uns.
Ich werde dran denken, auf jeden Fall.
Ja, müssen wir mal machen. Du bist ja leider tagsüber da wahrscheinlich, so wie es aussieht. Mhm. Aber vielleicht finden wir irgendeine stille, dunkle Kammer in irgendeinem Hangar, wo wir einfach mal da durchgucken können. Weil das wolltest du ja, glaube ich, mal machen, ne?
Ja, gut, der Tag ist ja immer noch sehr, sehr früh zu Ende. Also von daher, vielleicht bin ich ja bei Tag im Dunkeln da.
Bei Tag im Dunkeln da, okay, dann gucken wir einfach mal. Ja. Siehst du, das wäre doch schön. Weil wir haben die ja bei uns an der Wache liegen, dann können wir die mal auspacken und dann kannst du mal durchgucken. Ich kann es mir in Grün, wie ihr sie habt, gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, es ist total irre. Ich habe auch geguckt, bei uns sind auch nur die Grünen eingetragen. Dann werden bei euch auch nur die Weißen eingetragen sein. Ne?
Mhm. Ja.
Ah, wieder der Aufwand in dem Wechsel da. Ah.
Der Aufwand im Wechsel? Wieso?
Ja, also wir müssten, wenn wir jetzt die Weißen anschaffen würden, müssten wir die ja wieder eintragen lassen.
Wenn's ja, was ist jetzt nicht so, das, oder? Ist das so viel Arbeit?
Ich sag mal so, das ist ein Airbus. Das kostet. Ne, du kriegst alles, was du willst. Aber es kostet eine Kleinigkeit von x Millionen Euro.
Echt? So viel?
Ach, ich habe keine Ahnung. Aber habe ich dir mal die Geschichte erzählt von dem Anschluss vom Headset? Da gibt's auch die Verlängerung, die du in die Kabinendecke zum Beispiel machst, dann diese Verlängerung in dem Spiralkabel.
Ja, genau.
Da haben wir eine nachbestellt, weil eine kaputt gegangen ist. Willst du schätzen?
Habt ihr die bei Airbus nachbestellt?
Ja, selbstverständlich beim Hersteller.
Ach, ihr seid ja verrückt. Also ich hätte jetzt mal gedacht, bei meinem Fachhändler des Vertrauens in Mannheim am Mannheimer Flugplatz, ohne den Namen zu nennen, weiß nicht, was es da kostet. Ich habe es nicht im Kopf. Ich würde jetzt mal sagen, 50 Euro kostet so ein Ding da. Vielleicht auch ein bisschen mehr, 75. Keine Ahnung, sowas.
Airbus nimmt 3.500 Euro für ein Spiralkabel.
Nein!
Aber hallo.
Ich verkaufe sie euch für 1.500.
Ich habe auch gesagt, ey, jetzt verstehe ich auch diese ganzen Zwischenhändler von Luftfahrtbedarf und sowas, ne? Weil wenn ich dafür also das ist ja eine Lizenz Luftfahrtzertifiziert, ne? Wenn du das stempeln darfst, das ist viel besser als eine Gelddruckmaschine. Da kannst du auch vergessen, irgendwo Gold zu schürfen oder was weiß ich. Wenn du irgendwo drauf stempeln kannst, luftfahrttüchtig, da hast du gewonnen. Dann kaufst du dir bei Obi 50 Schrauben und musst ein Jahr lang nicht arbeiten. Ja. Das ist der Hammer. Genau.
Gravierst mit der Hand irgendeine Nummer ein, dann sieht es auch ganz gut aus. Ja. Ach, Wahnsinn. Ja, aber Airbus ist da leider eine Apotheke, muss man sagen. Ne? Also so ein Haken für den Mantel kostet dann 600 Euro, wenn du den in der Kabine haben willst. Und dann, krass, das Spiralkabel 3,5. Wie lang ist denn das? Einen halben Meter?
Das kommt darauf an, wie lange ziehst. Also es ist in seinem
Original. Ich weiß nicht, ja, das ist richtig. Ich sag mal so,
also,
normalerweise, sag ich mal.
Das ist, glaube ich, 80 Zentimeter lang. 70 oder 80
Zentimeter. Ja, dann kommt es ungefähr hin. Ja. Ja. Kleiner Tipp, geht mal zu Friebe nach Mannheim. Ach, Wahnsinn, das ist ja... Aber gut, das ist bei allem so, was du da buchst. Das ist einfach teuer, es ist einfach so. Ja, genauso wenn du da ein Type-Rating machst oder wenn du da Instrumentenflugausbildung machst oder sonst irgendwas. Das kostet halt Geld. Ne? Kostet halt viel Geld. Mal gucken. Ich weiß ja noch nicht, wie es bei uns beim Simulator weitergeht, weil der ja in Bonn jetzt umzieht. Ob wir dann auch zu Airbus gehen oder woanders hin. Mal gucken, da bin ich jetzt nicht drin im Thema.
Ja, aber du brauchst ja gar nicht zu Airbus gehen, weil die kooperieren ja mit dem ADAC. Die machen ja das größte... Haben sie doch gerade einen Artikel darüber geschrieben, irgendwie das größte Simulatorzentrum Europas, größte, modernste in Oberpfaffenhofen?
Also, wie groß, weiß ich nicht genau, Oberpfaffenhofen, aber ich glaube, Donauwörth wäre ja noch ein Stückchen näher als Oberpfaffenhofen.
Aber soweit ich gehört habe, ziehen die mit um.
Ach, ziehen die auch mit um? Ja, süß, dann hat sich erledigt. Dann gucken wir mal.
Ja, aber ihr habt doch in Frankfurt vor der Haustür, oder wollt ihr nicht, weil Konkurrenz?
Ach du, ich bin da ja ganz offen dem Thema über. Aber ich bin nicht derjenige, der sich drum kümmert. Deswegen, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Kann auch gut sein, dass wir in Frankfurt dann in den Simulator gehen. Mir ist es ja total wurscht, ja, ob wir da eingehen oder woanders hingehen. Ich bin da ja total open-minded. Aber das sind ja andere Personen, die das miteinander besprechen müssen. Ja.
Ich bin auch mal gespannt, wo wir hingehen. Also, wie du sagst, ich bin da auch total open-minded. Hangela war für uns jetzt halt so bequem, weil das einfach eine Eintagesveranstaltung war. Oberpfaffenhofen wird für uns wahrscheinlich eher eine Dreitagesveranstaltung, weil du dich natürlich auch an gewisse Reisezeiten halten musst. Und da ist die Frage, ne, da bin ich dann auch eher im Team Helsinki. Also wenn ich dann schon reisen muss.
Ja, genau. Das spielt ja nämlich keine Rolle, ob du jetzt 4-5 Stunden nach Oberpfaffenhofen fährst oder ob du sagst, hey, du fahre ich zum Flughafen und fliege 2 Stunden irgendwo anders hin, dann komme ich aufs Gleiche irgendwie raus, ne? Aber bin dafür eben woanders. Das ist eben dann gucken. Ich meine, für die Simulatoren nach Frankreich fahren wir ja dann auch immer für die Dauphin 155.
Und ich habe gehört, die haben ein anliegendes Hotel in dem Simulatorzentrum in Helsinki mit Sauna.
So.
Ja, mit großer Saunalandschaft. Dann kannst du zwischen deinen Sessions kannst du kurz mal in den Schnee springen.
So, so, siehst du mal. Musst mir mal die Adresse geben von Helsinki. Ich schlag das mal unserem, unserem Head of Training vor und sage, hier, pass mal auf, vergiss Frankfurt, vergiss Oberpfaffenhofen. Wir gehen nach Helsinki.
Ja.
Ich weiß aber gar nicht, gibt es noch mehr Simulatorzentren für 145?
Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, wir sind da in Deutschland wirklich gesegnet gewesen mit diesen, was hatten wir dann im Endeffekt? 4, was jetzt wahrscheinlich zu 2, 3 wird. Aber ansonsten gibt es noch Helsinki und ich glaube, das sind die bis jetzt genehmigten Full Flight. In Holland, Niederlande gab es mal was, das ist aber, glaube ich, nicht mehr.
Mhm.
Und ich hatte immer im Kopf, dass die Spanier einen da stehen haben. Also vielleicht haben sie einen da stehen, der ist aber nicht zur freien Verfügung, sage ich mal. Dann haben sie den vielleicht militärisch gebaut. Aber
okay.
Das Einzige, was...
Es gibt ja noch... Ja?
Das Einzige, was wir machen können, ist halt entweder Finnland oder Süddeutschland dann. Oder halt Frankfurt.
Tja, mal gucken, wo es hingeht dann eben. Aber es gibt ja noch keine D3. Es gibt ja alles nur D2-Simulatoren im Moment für die H145.
Mhm.
Da gibt es noch gar nichts in die Richtung. Na, dann gucken wir mal. Ich hatte auch gehört, um mal die Gerüchteküche weiter anzutreiben, aber das wissen sicherlich andere besser als wir zwei, dass die Simulatoren in gar nicht umziehen lassen, sondern einfach nur abbauen und verkaufen, keine Ahnung, und bauen da unten neue hin. Aber das weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Gerüchteküche ist ja so groß.
Interessant. Aber das heißt ja, dass sie irgendwo wieder dann trotzdem aufgebaut werden würden und sich neue Standorte ergeben.
Ja, ganz genau, richtig. Wenn es denn in Europa ist oder sie sagen, nein, die verkaufen wir auf einem anderen Kontinent, dass da bloß keiner...
Ja gut, aber Gerüchteküche, da können wir jetzt mal richtig auf die Kacke hauen. Ne? Also dieses Jahr, 2024, kommt der Virtual Reality Simulator von Loft Dynamics für die H145 raus.
Ja, das ist richtig. Da bin ich auch mal gespannt, in welche Richtung das geht.
Zunächst Single Pilot. Würde bei euch wahrscheinlich, würde das reichen?
Wir machen immer Multi-Pilot-Checks. Okay. Wir machen immer Multi-Pilot. Also theoretisch würde auch ein Single-Pilot-Check ausreichen, ja, aber wir wollen immer direkt Multi-Pilot machen, deswegen machen wir nur Multi-Pilot-Checks. Dann, so ist es dann eben. Aber gut, aber die wollen das ja aufbauen auf Multi-Pilot, auch mit MCC, auch mit IA. Ja. Von daher
bin ich
schon gespannt.
Du darfst ja auch Sachen, die auf dem Simulator nicht gemacht werden können, dann im realen Hubschrauber wieder machen. Da machst du halt in dem VR-Simulator deine verschiedenen Anflüge und da die 3 Punkte, die du als Single-Pilot machen musst in einem Multi-Pilot-Check. Und dann machst du den großen, hauptsächlichen Checkflug wieder auf dem normalen Hubschrauber. So nach dem Motto, ich habe ja Willen gezeigt, in den Simulator zu gehen.
Also ich sehe, das ist eine sehr kreative Idee, ne? Weil du brauchst ja für die Sachen, die du im Hubschrauber machen willst, brauchst du ja eine Genehmigung vom Luftfahrtbundesamt. Ob du sagst, ja, pass mal auf, wir teilen das auf, wir machen so und so und hin und her. Ich weiß gar nicht, ich müsste dann den EASA-Passus nochmal lesen. Aber die Idee ist nicht schlecht.
Ich glaube,
aber mal gucken.
Das ist, also von der reinen Lage des Rechts wäre das möglich. Aber die zeigen dir natürlich einen Vogel, wenn du sagst, so nach dem Motto, ich mache hier eine Landung im Simulator und den Rest mache ich aber auf dem richtigen Hubschrauber, weil ich darf ja switchen, wenn das im Simulator eben nicht möglich ist, so zu prüfen. Dann ziehen sie wahrscheinlich
wieder den
Joker, dass auf dem Kontinent ein Simulator stehen muss, in dem du das machen kannst.
Ja, vor allen Dingen, wenn da natürlich in Helsinki einer steht und du fliegst nur für eine Start und für eine Landung nach Helsinki, da zeigt dir dein Chef dann wahrscheinlich auch irgendwann den Vogel, ne?
Ach so, das da wäre ja auch möglich, die komplette Prüfung zu machen. Ich spreche jetzt von dem VR, ne, der dann hier irgendwo in Deutschland steht.
Ja, ach so, Entschuldigung, du hast ja recht, wenn der halt um die Ecke steht, ich weiß ja nicht, wo der dann steht.
Ja, auch wenn der nicht um die Ecke steht, aber der bietet mir einfach keine Multipilot-Möglichkeit des Checkflugs.
Ja.
Und dann mache ich da meinen Single-Pilot-Anteil und sage, okay, da muss ich den Multipilot halt auf dem echten Hubschrauber machen.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das geht oder ob dann einer sagt, ja, aber wir haben ja so tolle Multipilot-Simulatoren hier auch auf diesem Kontinent.
Genau das denke ich leider, ja.
Mal gucken. Ja, das ist ein schwieriges Thema und ich weiß ja, dass da viele mit hadern und so weiter. Ich finde es auch ziemlich schwierig. Ich meine, wir sind in Deutschland echt sehr spät dran gewesen, das muss man wirklich sagen. Andere Länder haben da viel früher mit angefangen, das von der EASA umzusetzen. Aber ich finde es für die Piloten schwierig, die jetzt 30 Jahre lang eben ihren Check im Hubschrauber gemacht haben. Jetzt heißt es, du musst in den Simulator gehen, die aber eine Simulation Sickness dann da bekommen, eben einfach denen schlecht wird im Simulator und dann gesagt wird, ja, Pech gehabt, das geht nicht. Ich kann nicht einfach einer, der top fliegt und 30 Jahre lang fliegt, dann sagen, wenn er es im Simulator nicht verträgt. Aber wir hatten das Thema ja schon mal, dass man dann sagt, dann kann er nicht fliegen. Ja, ich meine, Simulatoren sind halt Maschinen und von Menschen gemacht und nichts Reelles, sondern einfach nur eine künstliche Welt. Und wenn man dann sagt, das verträgst du nicht, diese künstliche Welt, dann ist mir, das hat ja nichts mit dem Piloten zu tun. Ja. Nein, also mit seinen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Tja. Aber da gibt es sicherlich einige bei euch, oder, die das nicht vertragen? Oder wie ist das?
Nee, wir haben da, also natürlich gibt es welche, die haben da gar keine Probleme. Es gibt welche, die sagen schon, boah, wenn ich da rausgehe, dann reicht es mir auch für den Tag. Aber wir haben Gott sei Dank jetzt keinen Hardcore-Fall, wo wir sagen, wir können da keinen vernünftigen Checkflug durchführen.
Ja, das ist ja schon mal gut. Ja, auch bei der Bundespolizei, ne, wenn die jetzt so plötzlich alles umstellen, keine Ahnung, wie da die Quote ist, das würde mich mal interessieren, ob die das alle vertragen oder eben nicht, weil sie es ja eben die letzten 30 Jahre anders gemacht haben oder 10 oder 20. Jetzt dann da plötzlich rein müssen. Ja, wir sehen das ja sofort bei den Jungen, wenn wir die jungen Leute nachziehen. Geht das nicht, ja? Naja. Tja, Tim, so sind wir doch wieder vom einen zum anderen gekommen.
Ja, absolut.
Jetzt beim Simulator gelandet. Uns fällt immer was ein. Super. Dann danke dir für deine Zeit und
danke
dann dir. Sehen wir uns ja bald.
Ja, danke dir. Ich freue mich mal, dich in deiner natürlichen Umgebung in Reichelsheim sehen zu dürfen. Guck ich mir mal an.
Genau, in meiner natürlichen Umgebung, genau.
Guck ich mir mal an, was ihr da so treibt.
Mach das mal. Ich zeig dir mal, wie das bei uns aussieht in unserer wilden Stube.
Sehr cool.
Freue ich mich sehr, dich zu sehen.
Top.
Dann wünsche ich dir einen ganz tollen Start in deinen Donnerstag.
Ja, dir auch. Und jetzt schon mal ein schönes Wochenende.
Danke, dir auch.
Danke, danke. Und dann hören wir, oder ihr hört uns in 2 Wochen wieder und wir uns zwischendurch mal immer wieder.
So machen wir das. Also, bis dann, Tim.
Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut, ciao.